Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, es ist Donnerstag und ihr hört Anpfiff 15:30, den Fußball-Podcast. Ich bin froh, dass ich heute auch wieder auf die Unterstützung von Fabi und Sören zurückgreifen kann. Denn ich glaube, Jungs, so eine pickepackevolle Folge wie heute haben wir seit dem wir den Podcast machen, glaube ich, noch nie gehabt. Wir haben Champions League, wir haben Pokal, wir haben Bundesliga, wir haben Trainerentlassungen und wir haben auch noch ein großes Ereignis, was bevorsteht mit der Auslosung für die WM. Also lasst uns loslegen. Grüß euch.
Hallo zusammen.
Ja, wunderschönen guten Tag auch aus Meerbusch endlich mal wieder. Meine Güte, du hast aber eine Sache vergessen, Tobi.
Eine fehlt noch, okay.
Ja.
Berichtige mich.
Und zwar den großen Knall in der Frauenbundesliga, die nämlich ohne den DFB einen Ligaverband gegründet haben.
Das wurde.
Jetzt habe ich dich auf dem. Irgendwann mal heute.
Ja, heute. Ja. Ja, da kannst du mal sehen, die Aufzeichnungen sind von gestern Abend. Gut, dann habe ich das nicht ganz so aktualisiert. Aber gut, dafür habe ich dich ja auch an meiner Seite.
Immer wieder gerne.
So Jungs, ich würde sagen, ich habe den roten Faden so ein bisschen gesponnen und in dem hangeln wir uns heute mal ein bisschen lang. Schauen wir mal, wie euer Gedächtnis noch so ein bisschen rückblickend ist. Champions League, letzte Woche.
Au.
Fabi, was kannst du denn da noch?
Ich komme später wieder dazu.
Nein, aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Dienstag an, Sören, und da ging es ja für die deutschen Mannschaften überraschend sehr gut los.
Ja, mit welchem Erfolgserlebnis wollen wir anfangen? Vielleicht mit den Leverkusen an, die 2-0 und das auch, würde ich sagen, durchaus verdient in Manchester gewonnen haben, bei Manchester City. Zwar im Gegensatz zu den anderen internationalen Auftritten bisher von Leverkusen wirklich extrem guter Auftritt, fand ich, gegen eine, natürlich, das muss man auch dazu sagen, eine schwache City-Mannschaft. Am Ende steht ein 2-0-Sieg, der natürlich kann man sich auch bei Marc Flecken bedanken, aber der dennoch absolut gerechtfertigt war. Wichtige 3 Punkte, wenn man auch auf die Tabelle guckt. 8 Punkte, 2. Sieg in der Champions League. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Abend für Bayern 04.
Ich glaube, man konnte sich kein besseres Spiel und Ergebnis aussuchen für den 50. Champions League-Sieg für die Leverkusener. Und ja, du hast es schon angesprochen, tabellensituationsmäßig durch den Sieg natürlich die Türe wieder weit aufgestoßen, um sich zu qualifizieren. Ja, und eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich auch qualifizieren wird, Fabi, sind die Schwarz-Gelben aus Dortmund, die ziemlich souverän Villarreal mit 4-0 am Ende geschlagen haben.
Ja, tatsächlich. Und am Ende natürlich, muss man sagen, auch verdient. Was man vielleicht aber auch zur Wahrheit dazugehört, ist der Spielverlauf auch wirklich in die Karten der Dortmunder gespielt hat. Ganz, ganz spätes Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Bis dahin war es eigentlich ehrlicherweise jetzt nicht dieses 4-0-Spiel, wenn ihr mich fragt. Ganz und gar nicht. Eher höhepunktarm, sofern ich es richtig in Erinnerung habe. Oh ja, und dann schwächt sich Villarreal ein Stück weit selbst mit der roten Karte. Und dann hat Dortmund endlich mal das gemacht, was dann einfach auch von so einer deutschen Top-Mannschaft irgendwo erwartbar ist. Nämlich das Spiel runterspielen, vernünftig, erwachsen. 2-0, 3-0 und dann sogar noch das 4-0 gemacht, was meines Erachtens dann im Ergebnis vielleicht auch ein Tor zu hoch war. Mhm. Interessiert in Dortmund keinen, interessiert keinen deutschen Fußballfan und du stehst in der Champions League blendend da, ja. Mit 10 Punkten jetzt, ne?
Definitiv. Also, und nach deiner Kritik ein Spieler auch an dem Tag geliefert, Guirassy. Ne, nach deiner harten Kritik, dass er ja momentan nicht so performt, wie man sich eigentlich gewünscht hat zuletzt, aber da hat er auf jeden Fall geliefert, auch wenn er beim Elfmeter dann den Nachschuss erst genutzt hat. An dem Dienstag vielleicht noch Chelsea-Barca, etwas überraschend, ziemlich deutlich, 3-0, wobei da eine rote Karte bei Barca noch mit reinspielte. Ansonsten, Gala verliert zu Hause noch gegen Saint-Gilloise mit 1-0. Ja, und der Dienstag war top und der Mittwoch, Fabi, war dann eher ein Flop, kann man glaube ich sagen. Wir hatten uns alle sehr drauf gefreut. Du sagtest schon vorab, wär's am liebsten, ein Unentschieden hätte unterschrieben und am Ende kassieren die Bayern ihre erste Niederlage in der Saison, die schon verdient war.
Ja, doch. Also da muss man jetzt schon auch ehrlich bleiben. Ich glaube, für mich ehrlicherweise muss ich sagen, dass es sich vom ersten Moment an so angefühlt hat, als dass es wirklich ein ganz schweres Spiel werden wird an dem Mittwochabend. Ich war ehrlicherweise auch, muss ich gestehen, ein bisschen überrascht, dass wir überhaupt nochmal zurückgekommen sind in der ersten Halbzeit. War ein bisschen, glaube ich, sogar täuscht, ein bisschen über den Auftritt im Gesamten hin weg, um es mal so auszudrücken. Ich fand, spielerisch war es in der ersten Halbzeit von beiden Seiten jetzt nicht unbedingt das hochklassige Spiel. Es war sehr, sehr intensiv, es war viel Tempo drin. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man dann gesehen, dass der FC Bayern im Moment gerade ein bisschen, ja, ein Stück weit auf dem Zahnfleisch daherkommt und konnte einfach auch von der Körperlichkeit her nicht mehr mithalten mit Arsenal. Arsenal hat dann eben angefangen, auch Fußball zu spielen, hat dann natürlich auch die ein oder andere Situation clever ausgenutzt, Standardsituationen. Wenn dann noch die individuellen Fehler dazukommen, dann hast du auf dem Niveau eben keine Chance mehr. Manuel Neuer, Upamecano, nur um da mal zwei Beispiele zu nehmen, und deswegen gehst du da vollkommen verdient als Verlierer vom Platz.
Hm. Ja. Sören, lieber eine Niederlage jetzt in der Vorrunde als dann vielleicht später im Februar oder März. Ich denke, bei dem Spiel werden die Bayern auch ihre Lehren draus ziehen. Kann man, glaube ich, viel mitnehmen nach München, woraus man lernen kann. Was Fabi hat es gerade noch gesagt, was wirklich herausgestochen ist, war, ja, dass Arsenal eigentlich körperlich nahezu allen Bayern-Spielern oder das komplette Spiel über durchweg überlegen gewesen war. Ne? Tempo, Dynamik, wenig entgegengesetzt, die Bayern.
Ja, ich glaube, sie wollten es einfach zeigen, dass sie im Moment einfach auch mit die formstärkste, wenn nicht die beste Mannschaft im Moment in Europa sind. Das muss man einfach sagen, aber es ist die Champions-League-Liga-Phase. Also ich würde es auch ein bisschen vergleichen, auch wenn es ein anderer Sportart ist im Basketball. Also Ziel ist erstmal sicherlich unter die ersten 8 zu kommen. Vielleicht natürlich dann im Optimalfall, wenn du unter die Top 5 kommst, hast du auch einen vermeintlich einfachen Gegner, sparst dir dieses Playoff-Spiel. Also im Prinzip ist es jetzt noch nicht so wichtig, denn jetzt auch gegen Arsenal noch zu gewinnen. Aber bei Arsenal muss man vorsichtig sein. Sie sind ja bekannt dafür, dass sie gerade eben, wenn es drauf ankommt, du hast Februar genannt, März, Mai, das sind die Spiele, wo du da sein musst. Und dann bringen dir die Siege jetzt im Dezember auch nichts, auch wenn es eine fantastische Leistung bis jetzt ist, auch von Arsenal. Aber du musst da sein, wenn es in den K.O.-Duellen drum geht. Und da spielt dann auch immer der Kopf mit. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber ob du jetzt mal eine Niederlage hast in dem Wettbewerb, ich glaube, das hat die Bayern nicht aus der Bahn geworfen, wenn ich das mal so sagen kann.
Ja, eine Niederlage, die wahrscheinlich eine Mannschaft richtig aus der Bahn wirft und wahrscheinlich auch das Aus in der Champions League jetzt schon bedeutet, ist Eintracht Frankfurt, denn die verlieren zu Hause ihr Heimspiel gegen Atalanta Bergamo. 3 Gegentore innerhalb von 6 Minuten. Knackpunkt, Knockout, und hinzu kam noch eine schwere Verletzung von Johnny Burkhardt, der jetzt wohl bis Ende des Jahres ausfällt. Auch kein gutes Spiel der Frankfurter, können wir, glaube ich, so ganz stehen lassen. Dann hatten wir noch am Mittwoch, Fabi, mehr als überraschend, wenn man das Spiel und sich die Highlights angeguckt hat, würde ich behaupten, bei der einen oder anderen Szene hätten wir uns auch noch besser verkauft. Liverpool verliert zu Hause gegen Eindhoven 4-1. Da muss ich schon echt, habe ich gedacht, dass da die Tage von Arne Slot auch schon gezählt sind. Aber der ist zumindest noch Trainer in Liverpool.
Ja, also wie gesagt, 4-1 zu Hause gegen Eindhoven darfst du eigentlich nicht verlieren, nicht als FC Liverpool, passt aber ein Stück weit zu der Situation, in der sie sich im Moment befinden. Und was so ein bisschen sich jetzt auch über die letzten Tage hinweg angedeutet hat, anscheinend greift Slot jetzt zu drastischeren Maßnahmen. Auch in Form seiner Aufstellungen, die er wählt. Aber alles in allem kann man nicht davon sprechen, dass die Liverpooler im Moment eine gute Saison vor sich haben. Und ich sag's immer wieder, und da werden wir auch gleich nochmal bei dem einen oder anderen Verein dazukommen. Es macht schon was auch mit deiner Mannschaft, wenn du in der Liga irgendwo abgeschlagen auf Platz 14 bist. Und die Zeiten, wo es dann hieß, am Dienstag oder Mittwoch geht's Flutlicht an und wir sind dann eine andere Mannschaft, traue ich den allerwenigsten Teams in Europa mittlerweile zu. Und dann kann es eine ganz enttäuschende Saison werden, wenn ihr mich fragt.
Ja, dieses Schalter umlegen, mal eben, klappt nicht mehr so einfach, ne? So, und dann hat man noch Atletico gewinnt spät zu Hause gegen Inter. Das wäre die Champions League. Da haben wir jetzt in der kommenden Woche noch einen Spieltag und dann sind wir durch in diesem Jahr mit der Champions League. Wo wir noch nicht durch mit sind, ist die Bundesliga, Sören. Freitagabend können wir wahrscheinlich relativ kurz und knapp machen. Ziemlich trostloses 0:0 zwischen Gladbach und RB, wobei Gladbach, glaube ich, mit dem Punkt immer noch am besten leben kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss vor allen Dingen die defensive Leistung hervorheben, die ja auch unter Eugen Polanski oder die Stabilität durchaus besser geworden ist. Das Spiel war jetzt auch ein Beispiel dafür. Wenn eine Mannschaft, glaube ich, gewinnen wollte, dann war es die Leipziger, waren sehr bemüht. Aber ja, unterm Strich kann Gladbach mit dem Punkt am besten leben. Ich glaube, mehr gibt es zu dem Spiel fast gar nicht zu sagen.
Nee. Außer dass vielleicht Leipzig jetzt insgesamt die Saison schon 9 Punkte hat auswärts liegen lassen. Zu Hause noch makellos die Bilanz. Makellos zu Hause sind die Bayern auch immer noch, Fabi. Doch gegen Pauli war es ein ziemlich hartes Stück Arbeit. Die Bayern gerieten auch mal wieder in Rückstand.
Ja, vielleicht ist es auch alles ein bisschen im Moment erklärbar, wenn man sich so ein bisschen auch das Programm anschaut, was die Bayern haben. Ich finde auch von den Spieltagen her teilweise ein bisschen ungünstig gelegen. Du kommst aus einem Auswärtsspiel, fährst dann nach London, kommst am Donnerstag nach Hause und hast dann den Gegner, den dankbarsten Gegner, muss man sagen. Weil ich glaube, es gab nicht viele Mannschaften an dem Samstagnachmittag, die der FC Bayern bezwungen hätte, um es mal so auszudrücken mit der Leistung. Am Ende, wie immer, in solchen Situationen brauchst du die individuelle Qualität und die steht nun mal beim FC Bayern auf dem Platz. Nichts anderes hat meines Erachtens das Spiel entschieden. Muss man aber auch ganz klar sagen, auch die letzten beiden Tore sind natürlich sehr spät gefallen. Aber wenn man die 90 Minuten geguckt hat, dann war das schon auch am Ende ein sehr verdienter Sieg. Also die St. Paulianer waren ziemlich hinten eingeschnürt und zwar über genau 80 Minuten. Dass es dann in der Regel eine Frage der Zeit ist, bis der Druck irgendwann zu groß wird, ist eigentlich auch keine Überraschung. Blöd nur am Ende, glaube ich, für St. Pauli, dass die Tore eben auch so spät gefallen sind. Aber ansonsten war das schon alles in allem ein verdienter Sieg.
Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Spricht dann halt auch für die, du hast es gesagt, die Qualität der Bayern. Dann haben wir die Bremer, die sich am Ende am Samstag mit 1:1 vom 1. FC Köln treffen. Bremer gehen früh in Führung durch Marco Friedl und dann ist es mal wieder Sören Elmaler, der den Kölnern einen Punkt in Bremen rettet. 90. plus.
Ja, Elmarer Donner, wie man in Köln schon sagt. Okay. Ja. Ja, also erste Halbzeit, muss ich wirklich sagen, war es aus Bremer Sicht ein richtig guter Auftritt. Da ist man, glaube ich, auch durchaus verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen. Und ja, zweite Halbzeit waren die Bremer in der Anfangsphase auch eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, und dann ist das Spiel ein bisschen gekippt. Dann waren die Kölner schon die Mannschaft, die auf das Unentschieden gespielt haben, haben sich dann belohnt in der Nachspielzeit. Ja, und das ist halt dann Fußball. Dann hast du eben im Moment so einen Spieler in deinen Reihen, der ja in der Form seines Lebens ist und dann wieder so ein Tor erzielt. Von daher glaube ich, dass es auch ein gerechtes Unentschieden am Ende war.
Ja, würde ich jetzt, wenn der FC Marvin Schwäbe nicht gehabt hätte, ne, also in der ersten Halbzeit, glaube ich, ja. Auch in der zweiten hätten die Bremer da schon frühzeitig auf 2-3-0 stellen können. Ne? Aber wie gesagt, weiterhin zu Hause ungeschlagen, die Bremer. Eine ziemlich bittere, späte Heimniederlage kassierte Union Berlin, Fabi. Wir haben die Heidenheimer ja letzte Woche schon mehr oder weniger abgeschrieben und tot gesagt, aber wie sagt man so schön, totgesagte leben länger. 3 ganz, ganz wichtige Punkte, auf einmal wieder voll mit in der Verlosung drin im Abstiegskampf. Ja, 90. und 90. plus 5, Schimmer und Schöppner, beide eingewechselt. Ja, Ekstase für die Heidenheimer.
Ja, also es kam aber auch ein bisschen, glaube ich, daher, dass Union, glaube ich, mit der vermeintlichen Führung sich ja zu sicher gefühlt hat und das irgendwie über die Zeit bringen wollte mit ja möglichst wenig Aufwand. Und am Ende wurdest du bitterböse bestraft durch 2 ganz, ganz späte Tore, die am Ende des Tages, wenn man sich das Spiel vielleicht auch Retroperspektiv nochmal anguckt, gar nicht mal so unverdient war. Also ich habe die Heidenheimer nicht als die unbedingt schlechtere Mannschaft an dem Abend oder an dem Nachmittag gesehen. Mehr Spielanteile, durchaus auch ein bisschen sauberer im Spielaufbau, im Fußball allgemein. Und von daher ist es eigentlich nicht so überraschend, dass sich vielleicht die vermeintlich minimal bessere Mannschaft am Ende durchgesetzt hat.
Ja, gerade die zweite Halbzeit war eine deutliche Leistungssteigerung zur ersten und vielleicht war Union ja da mit dem Gedanken auch schon bei dem dann kommenden Pokalspiel, was unter der Woche stattfand. Ne? So, und dann kommen wir zu der Mannschaft, die weiterhin für Furore sorgt, von Sieg zu Sieg eilt, Sören, die TSG Hoffenheim. Ja, reichen am Ende eine gute erste Halbzeit, um den FCA mit 13-0 zu schlagen, womit die Augsburger noch sehr, sehr gut bedient waren am Ende. Ja. Siebter Sieg in Folge übrigens.
Ja, ich glaube, man hat es schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass spielerisch die Hoffenheimer im Moment durchaus zu den Anwärtern gehören, die nächstes Jahr internationalen Fußball spielen können. Das muss man so sagen. Und von daher, du hast es richtig angesprochen, 3-0. Ich glaube, da war der FCA noch sehr, sehr gut bedient mit. Und das hatte ja dann auch reichlich Konsequenzen.
Ja, das stimmt wohl. Da können wir ja mal direkt mit drauf eingehen, Fabi. Sören spricht es an. Sandro Wagner und der FCA gehen seit Montag wieder getrennte Wege. Hätte man so jetzt, glaube ich, auch nicht mitrechnen können. Aber aufgrund der wirklich negativen Abwärtsspirale und der ganzen Niederlagen diese Saison, unvermeidlich auch.
Ja, also ich glaube, zuallererst, trotz alledem, der große Gewinner der ganzen Geschichte ist Sandro Wagner, weil er wahrscheinlich sehr, sehr viel gelernt hat in all den Wochen, in denen er dort Trainer war, mit all den Dingen, die ihn dann nach seiner Anfangszeit und durchaus auch leicht überheblichen Ansätzen, die er dann ja auch immer wieder nicht oft genug vor Kameras oder Mikrofonen wiedergeben konnte, dann eben auf die Füße gefallen sind. Dazu kam da dann auch eine Mannschaft, wo man sagen muss, reicht das qualitativ für die Bundesliga, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Fragezeichen. Ich glaube nein, um ganz ehrlich zu sein. Und das Nächste muss man dann aber auch noch dazu sagen. Ich glaube, es hätte keinen anderen Trainer gegeben, an dem man so lange festgehalten hätte in Augsburg wie an Sandro Wagner. Und vielleicht schon vor 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen die Reißleine gezogen hätte. Weil spielerisch war das vom ersten Spieltag an, trotz dem Auswärtssieg in Freiburg, schon sehr, sehr dürftig. Und es war einfach in Summe kein Match. Mhm. Muss man ganz fair so sagen.
Ja, was man ja schon jetzt so die letzten Tage gelesen hat, kam Sandro Wagner ja wohl jetzt am Sonntag, aber auch schon einige Wochen davor, nach dem einen oder anderen Spiel, bei Gesprächen immer wieder Selbstzweifel, ob er überhaupt noch der Richtige war, ob er die Mannschaft noch erreichen würde. Und und ich meine, das gehört ja auch dazu, zeigt von Größe. Wenn man sich dann selbst hinterfragt und sagt, passt auf, das hat keinen Sinn, ich fühle mich für die Rolle nicht bereit oder ich schaffe es einfach nicht mehr. Da mit offenen Karten zu spielen, gehört ja auch viel dazu. Ne?
Ja gut, aber dafür war dann, würde ich schon auch mal teilweise in Frage stellen, dieses Samariter-Getue, sich vor die Kurve stellen und vor die Mannschaft stellen, dann wäre das ja auch alles ein Stück weit gespielt gewesen. Also da war schon auch sehr viel... ich weiß nicht, wie siehst du das, aber schon auch viel Schauspiel mit dabei und Dinge, die einfach dann auch nicht zu den Taten gepasst haben, wenn ihr mich fragt, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, der Fehler war schon am Anfang der Saison, dass man einen gewissen Personenkult auch einfach schaffen wollte und mit Sandro Wagner quasi den Kopf einfach auch nach außen hingestellt hat, dass man quasi nur über den Trainer und über Sandro Wagner gesprochen hat und relativ wenig über die Mannschaft. Klar, er hat sein Übrigste dazu getan mit vielen Aussagen, die ja einfach auch, also gefühlt ist er über jedes Stöckchen gesprungen, was die Medien ihm angeboten haben. Und wie Fabi es am Anfang gesagt hat, ich glaube, daraus, oder das hoffe ich zumindest, hat er auf jeden Fall gelernt. Er ist ein Typ, er wird sich jetzt auch nicht grundsätzlich verstellen, das glaube ich nicht, aber gerade was so die Außendarstellung betraf in der Zeit, das war zu viel. Und wenn die Fans dann eben dann auch schon anfangen, eben gegen den Trainer zu sein, dass man eben zu doll diesen Personenkult betrieben hat, ja, dann musst du eine Lösung finden. Wäre es nur sportliche Gründe, dann hätte ich sogar gesagt, jetzt musst du das eigentlich auch durchziehen mit Sandro Wagner, weil die Mannschaft ist eigentlich für die Bundesliga okay zusammengestellt. Also wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche, würde ich immer noch sagen, der FCA wird auch in dieser Saison die Klasse halten. Auch hätte die Klasse sicherlich auch mit Sandro Wagner gehalten, aber da waren jetzt so viele Dinge auch drumherum, dass wahrscheinlich auch keine andere Möglichkeit mehr war, um weiterzuarbeiten.
Aber es ist ja schon ziemlich merkwürdig, wenn man sich mal auch die Statistiken anschaut. Ne? Ich meine, der FCA gerät jetzt 9-mal in Rückstand, schafft es kein einziges Mal, da überhaupt einen Punkt rauszuholen. Dann 27 Gegentore. Am Ende muss man, glaube ich, auch sagen, was will der FCA überhaupt? Ne? Also es ist schon ziemlich merkwürdig. Man wollte offensiven Fußball spielen, man wollte die Fans mitnehmen. Aber vielleicht muss man jetzt sich eingestehen und ehrlich sein, vielleicht ist es auch einfach nur dieses vermeintliche graue Maus-Image, für was der FCA einfach dann stehen muss.
Oder? Ja, ich glaube, dass man sich genau eben mit dieser Rolle auch anfreunden muss, weil das hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren in der Liga gehalten. Das ist ohne viel Spektakel, ohne großartig das Marketing in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach nur Fußball zu spielen, vielleicht nicht sexy Fußball. Und es gab in der Vergangenheit auch andere Teams, die hoch hinaus wollten, wenn ich an Union Berlin denke, die dann plötzlich mit Bonucci und einer vermeintlichen Isco-Verpflichtung in andere Gefilde vorrücken wollten. Und es ist immer gut, glaube ich, daran festzuhalten, was einen in der Liga gehalten hat. Und daran hat ja Union Berlin dann ja auch wieder angeknüpft und es ist erfolgreich. Und daran sollte vielleicht auch Augsburg wieder anknüpfen.
Ja, denke ich auch. Wie siehst du das, Fabi?
Ist natürlich schwierig, ne? Also du hast natürlich schon auch irgendwo so die gewisse Erwartungshaltung tatsächlich, die man für sich selbst auch definieren muss. Und wenn du dich dann eben auch in anderen Tabellenregionen siehst, dann musst du durchaus auch mal ins Risiko gehen. Das sind sie jetzt wohl mit Sandro Wagner. Ich glaube, man kann ihm ja alles absprechen, aber ich glaube, fußballerisch muss das wirklich nahe einem Genie gleichen oder sein. Aber ja, ich gebe euch recht, wenn es darum geht, in der Liga möglichst lang zu verweilen, dann ist der Spielstil am Ende nebensächlich. Hm. Dann lieber so wie die letzten 12 oder 13 Jahre.
Ja, du hast immer mal deine Highlight-Spiele, dann hast du mal die Bayern geschlagen, dann hast du mal in Dortmund einen Punkt gegen Dortmund mal zu Hause einen Punkt geholt. Damit waren die Leute ja auch zufrieden, ne? Da war ja auch mal Spektakel zum Beispiel dann geboten, ne?
Ja.
Also von daher, aber eine andere Mannschaft, die man da vielleicht als Parallel nehmen kann, die das über Jahre so nach peu à peu praktiziert hat, ist der SC Freiburg, ne? Auch vom Grau- und Maus-Image komplett nach und nach. Und beim FCA kam ja so vor, man wollte jetzt auf Biegen und Brechen gefühlt 3-4 Schritte auf einmal machen, mit einem Sprung, ne? Anstatt dann peu à peu einen Schritt nach dem anderen zu nehmen. Wie es zum Beispiel der Sportclub gemacht hat aus Freiburg.
So sehe ich das. Ich glaube, wenn du kein Top-Team bist, du musst dich immer auf die eigenen Stärken fokussieren, deinen Weg durchziehen. Du hast Freiburg genannt. Ich glaube, sie bringen dann eben auch in jeder Saison immer noch mal so ein junges Talent hervor, was Millionen an Ablöse einbringt. Jeder muss seinen Weg finden. Und wahrscheinlich war der FCA jetzt eben mit Sandro Wagner auch auf dem falschen Weg.
Ja, genau. Gut, dann machen wir das Thema Sandro Wagner am besten jetzt zu. Da lassen wir uns mal überraschen, wer dann im Januar beim FCA dann auf der Bank sitzen wird. Da werden bestimmt einige Namen gehandelt werden. Jetzt übernimmt erstmal Manuel Baum, der war ja schon zweimal in Augsburg. Kennt auf jeden Fall das rundherum in Augsburg und mal schauen, ob da der ein oder andere Spieler, der zuletzt in der Versenkung verschwunden ist, wie Tietz oder ein Wolf, ob die jetzt auch wieder mehr Spielzeit bekommen. Die waren ja unter Sandro Wagner gar nicht mehr so wirklich gefragt. So. Dann lasst uns weitermachen mit dem Topspiel am Samstag. Der BVB gewinnt bei Bayern 04 Leverkusen, Fabi, und setzte quasi seinen guten Lauf aus der Champions League fort.
Ja, also ich glaube schon, die bessere Mannschaft hat gewonnen, muss man ganz klar so sagen. Dass es am Ende nochmal spannender geworden ist, kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, weil die Dortmunder das schon auch dominiert haben, meines Erachtens das Spiel. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil die Art und Weise schon auch in ein paar Phasen das Spiel schon sehr, sehr drückend war. Am Ende vielleicht dann doch nochmal gezittert, weil, wie gesagt, Kofane den Anschlusstreffer erzielt hat, aber das war für mich schon in Summe auch ein verdienter Sieg.
Ja. Ich hatte da eher mit einem eher zurückhaltenden Spiel von beiden gerechnet, aufgrund des anstehenden Pokalspiels ja dann unter der Woche. Aber auf jeden Fall wichtige Punkte für den BVB. Zwei Kopfballtore durch Amsemenje und Adeyemi. Ne? Und die Dortmunder entwickeln sich so immer mehr zum Angstgegner der Leverkusener. Jetzt 4 Niederlagen aus den letzten 7 Duellen. Naja, aber wir kommen ja gleich noch aufs quasi Rückspiel zu sprechen. Und dann, Sören, feiert der Hamburger SV einen fulminanten 2:1-Sieg in der Nachspielzeit mit dem letzten Angriff und lässt den Volkspark komplett eskalieren.
Also aus meiner Sicht müssen wir nur über eine Szene sprechen von dem Spiel. Wir müssen nur über diesen, wie drückt man es noch halbwegs höflich aus, über den schwachen Freistoß von Angelo Stiller. In der Situation, in der Spielminute so ein Freistoß, also das ist für mich völlig unverständlich. Ja, und daraus resultierte ja dann eben der Konter. Ein riesen Lauf von Balde war es, glaube ich, über den ganzen Platz dann im Vierer, der das 2:1 macht, das Spiel dann gedreht hat, beziehungsweise für die ganz, ganz wichtigen 3 Punkte im Volkspark, du hast es angesprochen, explodiert der Volkspark. Und solche Spiele brauchst du einfach als Aufsteiger, um wirklich auch noch mehr Optimismus zu haben, die Klasse zu halten. Sie sind im Moment, glaube ich, wirklich in einer ganz guten Verfassung. Mit 12 Punkten nach 12 Spielen kannst du, glaube ich, auch wirklich zufrieden sein. So ein Spiel passt dann einfach auch in den guten Weg rein.
Ja, vor allem, weil es ja noch auch noch in Unterzahl war, eine 81. Minute Platzverweis für Rössing Lessit. Zwei Sachen, Fabi. Bei dem Konter, auf Höhe der Mittellinie, ich weiß jetzt nicht, welcher Stuttgarter es war.
Foul.
Da muss ich doch richtig einmal reintreten, oder?
Ja, also, Mittelstädt, oder?
War es Mittelstädt? Also da geht man ja total halbherzig hin, dass da der Spieler an dir vorbeiläuft und durchläuft. Nimm einen Bodycheck auf oder tritt ordentlich zu, aber du kannst ihn da nicht so durchmarschieren lassen. Da muss die rote Karte zur Not in Kauf nehmen. So sehe ich das zumindest. Oder
ja,
ich
eine rote Karte würde ich jetzt nicht unbedingt...
Ja, aber hättest du wahrscheinlich gekriegt dann. Gehe ich jetzt mal von aus.
Es kommt halt darauf an, wo du das Foul machst. Ne?
Also, ja, das war ja aber ziemlich weit links.
Ich glaube, Höhe der Mittellinie. Ja, das Ding ist, da bin ich aber schon eher weiter vorne, das, was Sören gerade angesprochen hat. Es geht bei dem Freistoß los, ja, und alles, was dann danach kommt, ist halt bitterböse und kann man vielleicht cleverer lösen, aber hätte ich eine rote Karte, glaube ich, weiß ich nicht mal selber, ob ich es wirklich in Kauf genommen hätte, sage ich dir ganz ehrlich.
Aber bei einem 1:1 ist es die 90. Minute und
ja, es ist aber auch der viel zu offen. Gut, also wenn es jetzt ein Champions League Viertelfinale gewesen wäre, wo es um alles geht, gebe ich dir recht. Ja, vielleicht hast du auch recht, ich weiß es nicht. Also müsste ich drüber nachdenken, ob ich selber hätte gemacht. Ja.
Wie siehst du das, Jörn?
Ja, ich glaube, dass du schon als das Foul spielen musst einfach. Vor allen Dingen, wenn du weißt, okay, das ist ein Gegenspieler, den hältst du im Sprintduell nicht auf. Ich glaube schon, dass du da ein taktisches Foul ziehen musst. Ob dann daraus eine rote Karte resultiert, weiß ich nicht. Aber du hättest den Konter auf jeden Fall schon frühzeitig unterbinden müssen.
Genau. Dann können wir es fast jetzt hier auch rund machen bei dem Spiel. Beim VfB, Fabi, was vielleicht so ein bisschen jetzt sich durch die Saison zieht. Sebastian Hoeneß rotiert ja wirklich extrem viel, auch zwischen den Europacup-Spielen und Bundesligaspielen. Jetzt auch wieder 7 Wechsel, auch einigen Spielern Einsatzchancen gegeben, was ja eigentlich auch richtig ist. Aber kommt dann schon arg zu Lasten dann auch des Spiels und der Ergebnisse zum Teil, ne? Also wirklich eingespielt ist, dann kann man da nicht von sprechen. Ne?
Ja.
auch ein Tor in der Nachspielzeit und mit dem blauen Auge davongekommen sind die Frankfurter. 1:1, 96. Minute, Batshuayi per Elfmeter gegen den VfL Wolfsburg, die ja dem ersten Sieg so nahe waren, sondern
ja, verdient gewesen wäre. Ja, genau, das wollte ich auch voranstellen. Also da muss man wirklich sagen, es war ein mehr als schmeichelhafter Punktgewinn für die Eintracht, weil ich fand die Wolfsburger, ich habe das Spiel auch über die komplette Spieldauer gesehen, für ihre Verhältnisse oder in ihrer aktuellen Situation, so ist glaube ich besser ausgedrückt, wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, ein sehr gutes Auswärtsspiel. Ich fand auch, dass sie in jeder Aktion wirklich gezeigt haben, dass sie die Zweikämpfe annehmen, auch als Team, weil jeder hat da irgendwie für den anderen gefightet. Das sind die Basics, die so in den letzten Wochen nicht ganz sichtbar waren, aber bei dem Spiel war es so. Ich fand auch, dass man die Handschrift jetzt auch von Daniel Bauer sehen konnte, was er vorhat mit der Mannschaft. Wie gesagt, es stehen ja auch gute Spieler auf dem Platz mit Eriksen und Meier als Kreativspieler. Also da ist ja schon was vorhanden. Und von daher hätte ich den Wölfen auch den Sieg gegönnt. Aber unterm Strich steht dann eben wieder nur ein 1-1. Ein Punkt, der dich jetzt auch nicht unbedingt ja weit bringt. 9 Punkte, das ist zu wenig. Aber sportlich, wenn man es nur sportlich sieht, nur das Spiel nimmt, glaube ich, war das ein richtig guter Auftritt, der eigentlich ja hätte 3 Punkte verdient gehabt.
Fabi, die Frankfurter jetzt 6 Spiele ungeschlagen, 3 Siege unentschieden, aber mit Platz 7 und 21 Punkten, so ich sag mal das Schlusslicht der ersten Tabellenhälfte. Ne? Der 8. Freiburg hat 16, da hast du noch einen guten Puffer aufs internationale Geschäft, sage ich jetzt mal. Aber so zwischen gut und schlecht, oder? Für ganz oben reicht es dieses Jahr wahrscheinlich nicht.
Nee, dafür ist man zu unbeständig und da glaube ich auch qualitativ nicht gut besetzt, um wirklich ganz vorne mitzuhalten. Ich finde ehrlicherweise bei dem Spiel wenig überraschend, dass Frankfurt für mich in der Bundesliga diese Schwankungen zeigt. Was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich hier Wolfsburg und Daniel Bauer. Ich glaube eigentlich, wenn es jemanden gibt, der wirklich mal eine Chance in der Bundesliga verdient hätte, dann wäre es Bauer. Ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist, der sehr, sehr gut zu Wolfsburg passt.
Ja, das stimmt wohl. So, und dann haben wir noch ein Spiel, Sören, der SC Freiburg. Letztes Spiel am Sonntag, 4:0 Heimsieg gegen Mainz.
Ja, ich glaube, können wir kurz machen. Mehr als verdienter Heimerfolg gegen harmlose Mainzer, die ja dann auch nach dem 2:0 Rückstand noch die rote Karte bekommen haben. Ja, es war ein einseitiges Spiel und auch dieses Ergebnis hatte für den Verlierer Konsequenzen.
Genau. Und die Konsequenzen waren, Bo Henriksen ist nicht mehr weiter Trainer in Mainz, nachdem er ja die Mainzer vom Abstieg gerettet hatte, danach die Saison in die Conference League geführt hatte und jetzt der bittere Abschluss auf Platz 18, mussten die Mainzer, Fabi, die Reißleine ziehen oder hätte man noch die letzten 3 Spiele abwarten sollen bis zur Winterpause?
Ach, ich finde es immer echt schwer bei diesen Mannschaften zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast einen Trainer, der dir sehr, sehr viel gegeben hat und das ist halt immer der Punkt, wo ich sage, so, was sind die Erwartungshaltungen, die solche Mannschaften haben, dass sie dir jetzt auf einmal die Sterne vom Himmel spielen und was im Sommer dann auch investiert wurde, wie der Kader aussieht. Ich meine, klar, du darfst jetzt nicht Tabellenletzter sein. Nee. Das steht außer Frage als Mainz 05 abgeschlagen Tabellenletzter, so muss man es ja auch noch sagen. Aber wer kommt jetzt? Wer macht's besser? Und was ja Usus in der deutschen Bundesliga und zweiten Liga ist, es gibt immer irgendeinen Nachwuchstrainer, der jetzt sozusagen befördert wird. Es ist echt schwierig, aber Fakt ist, dass die Mainzer auch mit der Mannschaft schon irgendwo in dieser Tabellenregion auch unterwegs sein müssten, rein aus der oder theoretisch gesprochen. Und es wird sich zeigen. Also ich glaube schon grundsätzlich, dass es ein Trainer war, der da ziemlich gut hingepasst hat.
Finde ich auch. Und ich glaube auch, ihm ist das ein bisschen zum Verhängnis geworden, so, dass jetzt das internationale Geschäft in dieser Saison mit dazugekommen ist, weil der Kader einfach nicht dementsprechend auch zusammengestellt worden ist.
Ja, der Kader ist nicht gut genug, wenn man nur die sportlichen Statistiken nimmt und du nimmst die 12 Spiele, da steht nur ein Sieg. Ja, das ist zu wenig. Aber was dann immer oder was mich immer verwundert, du spielst in der letzten Saison wirklich ja auch eben dich in die Conference League und dann entsteht ja zwischen Sommerpause und Ligastart irgendwie so ein kompletter Bruch in den Leistungen. Klar, in der Conference League, ausgenommen jetzt ist die 0-1-Niederlage gegen Craiova, bist du ja eigentlich auch gut dabei. Aber man hat das Gefühl, irgendwie stimmt es nicht mehr zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Und das ist dann schon verwunderlich, weil du ja eben die starke Saison hattest. Und dann hast du das Thema mit Nelson Viper, der ja eigentlich auch der nächste große ja, Star in Anführungsstrichen
Superstar,
werden
albanischer
sollte.
Nationalspieler,
Und ja, also ich glaube, dann ging es auch nur noch so, dass Henriksen gehen musste. Aber wie Fabi schon sagt, wahrscheinlich wird dann wieder einer aus dem Nachwuchs erst einmal übernehmen, dann geht das vielleicht auch wieder gut und dann ja bist du wieder in der Situation. Also nachhaltig ist es nicht und vielleicht hätte man dann wirklich auch sagen müssen, okay, wir ziehen es dann eben mit Henriksen durch, weil man auch sagen muss, die Mannschaft ist ja ist sie gut genug, um die Klasse zu halten. Da würde ich
Auf jeden
trotzdem
Fall.
sagen, eben, sie ist besser als St. Pauli, Heidenheim, eigentlich auch als der HSV vielleicht, weil es Bundesliga einfach auch gestandener ist, aber ja, im Moment 12 Spiele, ein Sieg. Das ist die bittere Wahrheit.
Das stimmt. Da wird auf jeden Fall sehr interessant sein, wie da jetzt das nächste Spiel in Mainz erlaufen wird, ne? Wie sie sich da präsentieren werden. Oft ist es ja wirklich so, dass es dann so ein Hauruck durch die Mannschaft geht und dann wirklich nur am Trainer lag, dann sagt man dann wieder, ja, war ja klar, haben nur gegen den Trainer gespielt. Ne? Da bin ich echt mal am Wochenende dann gespannt. So, Sören, lass uns mal zur zweiten Liga kommen und da, ja, blau-weiß, sage ich nur,
Ja,
an der Tabellenspitze.
blau-weiß. Ja, ich finde, es zeichnet jetzt so langsam, aber sicher sich so ein kleiner, ja, so eine kleine Gruppe ab, die um den Aufstieg mitspielen wird. Das war ja in den ja, vergangenen Spielzeiten nicht unbedingt so der Fall, zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber die Schalker durch den 2-1-Sieg gegen Paderborn jetzt bei 31 Punkten, schon 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3, sieht man, glaube ich, schon, in welche Richtung es gehen kann. Also von daher war es schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg am Freitagabend. Ähnlich, glaube ich, wie Hannover. 3-0 gegen Karlsruhe, bleiben auch oben dran. Ja, und viel spannender ist es dann natürlich auch, wenn man in eure Richtung schaut, nach Düsseldorf. Jetzt auch mit der Meldung, dass Klaus Allof seinen Vertrag nicht verlängern wird, der ja dann wohl auch derjenige war, der Markus Anfang nach Düsseldorf geholt hat. Aber nach der Niederlage in Dresden wackelt der Stuhl.
Ja, mehr als bedrohlich. Und jetzt am Freitag kommt es ja zum NRW-Klassiker zwischen Fortuna und Schalke 04. Da wird wahrscheinlich S04 ein Heimspiel haben, was man so hört und liest. Alles Mögliche an Karten aufgekauft worden.
Scheint ja in Düsseldorf im Moment Trend zu sein.
Ja, richtig, genau. Du blickst dann noch nach Krefeld, denke ich, ne?
Richtig.
Ja, genau. Ja, aber es war wieder so typisch, ne? Dann hat es das glückliche Heimspiel, wo du gegen Magdeburg in der Nachspielzeit mit 2-1 gewinnst. Da hast du gedacht, so, jetzt haben wir es vielleicht gepackt und kriegen den Turnaround. Ja, und dann verlierst du in Dresden mit
Ja,
2-1,
aber
die den ersten
da muss ich
Heimsieg dieses
ja,
Jahr holen. Also, pff.
da muss man ja auch fairerweise sagen, du spielst gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten ein
Ja,
grottenschlechtes
mal
Heimspiel.
wieder.
Und da bin ich wieder an dem Punkt, also da war ich auch schon vor ein paar Wochen Markus Anfang. Also das ist, wie gesagt, das größte Verbrechen der Neuzeit in der Geschichte der Fortuna. Das muss man ganz klar so sagen. Das geht nicht. Also der das entschieden hat, wenn es Klaus Allofs war, dann warte bitte nicht bis zum Sommer. Da sind wir uns doch alle einig. Das ist doch zum Scheitern verurteilt gewesen, schon allein bei Vertragsunterschrift.
Ja.
Und dass dieser Typ überhaupt noch irgendwo ja, in Frage kommt, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also
Wobei, Fabi, als Außenstehender kriegt man ja auch nicht alles mit, aber für mich sieht es teilweise aber auch so aus. Du könntest momentan, glaube ich, fast jeden Trainer dahinstellen. Innerhalb der Mannschaft, da scheint auch irgendwas nicht zu stimmen. Wenn du teilweise da die Abläufe siehst und wie manche Spieler auftreten von der Körpersprache her, das ist schon ziemlich, ziemlich grenzwertig. Verletzungspech hin oder her, aber ich muss ja zumindest verlangen, wenn ich einmal unten drin bin, dass ich dem Gegner hinterherlaufe, mal in die Zweikämpfe gehe, und mir Sicherheit über einfaches Passspiel hole. Ich verlange jetzt keine Dribblings von vorne bis nach hinten oder irgendwelche schwierigen Sachen, ne? Aber mit dem
Kader, Ich bin ja auch mal gespannt, wann die realisieren, dass sie wirklich gegen den Abstieg spielen.
Richtig,
und da wäre. Das ist ja auch noch nicht wirklich angekommen in dem Verein.
Ne? Nee, und das wäre ja nicht der erste Verein, Sören, der aus der ersten Liga oder dann halt dann aus der zweiten dann runtergeht und es erst zu spät realisiert, ne? Deswegen, ja, und eine Mannschaft, glaube ich, die seit Wochen sich jetzt oben rangepirscht hat und auch spielerisch jetzt deutliche Fortschritte gemacht hat, jetzt auch im Pokal, ja, die Hertha, jetzt die letzten 5 Spiele alle zu 0 gewonnen, 4x 1-0, einmal 2-0. Ja, eine Chance reichte jetzt am Wochenende in Kiel für einen Sieg. Ja, die Hertha ist jetzt auch da, wo wir sie am Anfang der Saison eigentlich schon die ganze Zeit vermutet haben, ne? Kann man, glaube ich, so jetzt auch festhalten. So, wir nähern uns dem Ende. Pokal stand die Woche an. So, möchtest du den Dienstag mal kurz zusammenfassen?
Ja, das kann ich sehr gern machen. Gestartet mit dem 2-1 Erfolg des FC St. Pauli bei Mönchengladbach. Was soll man zum Spiel sagen? Ich glaube, das war schon gerade in der ersten Halbzeit eher in Richtung Gladbach. In der zweiten Halbzeit, dann muss man sagen, haben die St. Paulianer, glaube ich, alles reingeworfen. Sie wollten unbedingt ja diesen Negativtrend durchbrechen. Dann durch Oppi das entscheidende Tor geschossen, verdient. Dann eben auch weitergekommen, weil sie, glaube ich, es auch mehr wollten und unbedingt wieder positiv in die nächsten Bundesligaspiele starten, weil darauf kommt es natürlich jetzt an. Aber die Erleichterung war auf jeden Fall groß. Und dann natürlich das 6-1 der Hertha gegen Kaiserslautern. Wenn man sich da nochmal, kann ich jedem empfehlen, die Highlights anschaut.
Ich weiß, was du sagen willst.
Die individuellen Fehler von Kaiserslautern sich anschaut.
Ja.
Viel Spaß auf jeden Fall. Und die Abendspiele.
Ich glaube, du musst noch eine Sache dazu nehmen. Die beste Szene eigentlich des gesamten Pokalspieltags war, als der Herr Thaler den Zettel dem Lauterer aus der Hand nimmt, um zu lesen, was die taktischen Anweisungen sind, und den Zettel dann nicht versteht oder nicht lesen kann, was draufsteht, und die wieder zurückgeben will. Geilste Szene überhaupt. Schaut euch den wirklich an. Ja. Man bricht ab, wirklich.
Also da hat alles zusammengepasst für Kaiserslautern, nämlich gar nichts, glaube ich. Ja, und Abendspiele, ich glaube, Leipzig-Magdeburg, das Spiel war relativ klar, auch wenn die Magdeburger, muss ich sagen, sich wirklich sehr, sehr teuer verkauft haben.
Mit Führung.
Ja, und das Spiel, genau, richtig, ja. Und das Spiel, auf das wir eingehen können oder müssen auch, ist Dortmund gegen Leverkusen.
Genau, da hatte ich mit Fabi die Woche schon gesprochen. Am Ende sprach Fabi davon, gehe ich mit, auf jeden Fall von einem glücklichen, aber es interessiert hinterher keinen mehr, glücklichen Leverkusener Auswärtssieg, weil der BVB auch hinten raus wirklich alles versucht hat, da zumindest dann erstmal noch das Unentschieden zu schaffen. War schon die bessere Mannschaft, wie eigentlich auch schon am Samstagabend. Richtig, Fabi?
Ja, muss ich auch so sagen. Also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr schmeichelhaft, dass die Leverkusener da weitergekommen sind. Aber wie gesagt, so ist es im Pokal. Das interessiert keinen mehr. Aber es für die Dortmunder halt ganz, ganz bitter, weil ich habe es zu dir auch schon am Telefon gesagt, wenn du in einer Saison spielst, wo du weißt, okay, nach vorne wird nicht mehr viel gehen, wenn du dann mal, wie gesagt, jetzt 8, 9, 10, 11, 12 Punkte hinten dran bist, dann fehlt auch in dem ein oder anderen Spiel vielleicht manchmal ein bisschen die Spannung. Du bist raus aus dem Pokal und du spielst die Champions League. Also klar bist du da immer für eine Überraschung gut, aber de facto kann man sagen, es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass du dieses Jahr auch noch irgendwo einen Titel holst.
Definitiv. Da sehe ich auch schwarz für die Dortmunder. So, und nimm noch den Mittwoch mit, der Pokal-Titelverteidiger. Ja, setze sich im Ruhrstadion durch.
Ja, souverän mit 2-0, profitiert nach 12 Minuten vom Eigentor. Der Bochumer dann natürlich von der kurz vor der Halbzeit sehr umstrittenen roten Karte, die man sicherlich auch nicht hätte geben müssen. Gibt einige, die sagen, okay, es war eine klare Notbremse. Auch das kann sich, wenn es nicht jeder gesehen hat, nochmal anschauen. Auf jeden Fall eine zweifelhafte Situation. Ja, und dann spielst du als VfL Bochum mit 10 Mann in der zweiten Halbzeit gegen Bundesliga-Top-Mannschaft und hast dann keine Chance. Dennoch muss man sagen, fand ich, dass der VfL nicht so viel Kampf, gerade auch in der zweiten Halbzeit, auf den Platz gelassen hat, dass man, finde ich schon auch, und das habe ich auch rausgehört, so nach dem Spiel, schon eher den Fokus jetzt auf das Spiel gegen Bielefeld gelegt hat, nicht mehr alles reingeworfen hat, was auch verständlich ist, aber am Ende steht dann eine verdiente 2-0-Niederlage.
2-0-Niederlage kassiert auch Darmstadt in Freiburg, da eigentlich leistungsgerecht keine Glanzleistung, aber trotzdem hochverdienter Sieg für die Freiburger. Ja, und dann Fabi, ich hatte eigentlich noch angeteasert, sollte ein souveräner Auftritt der Bayern werden und ohne große Probleme vonstatten gehen, aber am Ende wurde es dann hinten raus für die Bayern nochmal ziemlich knapp und eng bei Union.
Warum? Ja, da gab es ja auch warum. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also es gibt ja mehrere Aspekte. Also A war es für mich ein furchtbar schlechtes Fußballspiel. Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch geschuldet mit den Gegebenheiten. Da habe ich mich ja gestern schon in unserer Gruppe aufgeregt. Ich finde das absolut eine Frechheit, wie du als Heimmannschaft so einen Platz präsentieren kannst. Finde ich absolut furchtbar. Dazu kam noch ein Schiedsrichter, der für mich echt einen wahnsinnig unglücklichen Eindruck hinterlassen hat. Total zerfahren, viel gepfiffen. Finde ich einfach nicht gut. Dazu dann die ein oder andere fragwürdige Entscheidung, zumindest bei den Elfmetern. Und was ich dann noch viel besser fand eigentlich nach dem Spiel, wenn man sich die Interviews so anhören musste, hat man das Gefühl gehabt, dass sich der FC Bayern rechtfertigen muss, dass er den Pokalfight gewonnen hat. Und ich fand eigentlich, muss man sagen, für so einen lauen, kalten Mittwochabend hat es der FC Bayern im Rahmen seiner Verhältnisse, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, weil ich glaube, der FC Bayern nicht die Mannschaft ist, die für Kampf, Grätschen und Ausdauer steht im Moment. Und dafür haben sie es eigentlich wirklich gut über die Zeit gebracht, würde ich mal behaupten.
Ja. Und da fragt am Ende ja auch keiner mehr nach, wie es zustande gekommen ist. Ne?
Nee, deswegen sage ich ja, ich würde jetzt, was ich begrüßen würde, wäre ein Heimspiel vielleicht gegen Kiel in der nächsten Runde.
Du sprichst es an, Holstein Kiel schlägt den Hamburger SV, reguläre Spielzeit 0-0. Der HSV geht in der in der Verlängerung mit 1-0 in Führung und dann ist es Harris, 118. mit einem Traumfreistoß, der die Kieler dann noch ins Elfmeterschießen bringt. Und da ziehen sie es dann am Ende 4-2. Auswärtssieg beim HSV, etwas überraschend. Somit haben wir dann in der nächsten Runde noch 6 Bundesligisten und 2 Zweitligisten.
Ja, oder?
Da kann die ein oder andere interessante Partie auf jeden Fall bei rausspringen.
Ja, ein Heimspiel gegen Kiel und ein Finale gegen die Hertha. Das wäre schön, oder?
Da wäre die Hertha mit Sicherheit auch mitzufügen. Ja. Würde sie nämlich auch mal wieder im Finale stehen. Das erste Mal als Berliner Mannschaft, ne? Als Hertha. Mhm. So, Gewinner des Spieltages, bevor wir weitermachen.
Ist für mich der Sportclub aus Freiburg. Irgendwie ganz langsam, still und heimlich auf einem sehr, sehr guten Weg in der Bundesliga. Überzeugender Sieg gegen Mainz. Und jetzt auch, klar, gegen Zweitligist, aber trotzdem außerhalb des Rampenlichts, auch jetzt im Viertelfinale. Von daher Sportclub aus Freiburg.
Okay, Fabi, möchtest du vorlegen?
Ja. Ich würde die Nachspielzeit gerne nehmen, weil das der Spieltag war, wo, glaube ich, bei 4 Spielen mindestens die Entscheidung in der Nachspielzeit gefallen ist. Um vielleicht noch einen interessanten Fakt zur Bundesliga, zur Tabelle an sich, dass es am 12. Spieltag mehr Mannschaften gibt, die ein negatives Torverhältnis aufweisen im Vergleich zu nur 8 Mannschaften, die ein positives Torverhältnis aufweisen.
Oh.
Interessant, oder?
Definitiv, auf jeden Fall. Für mich sind es einmal natürlich die Heidenheimer, die sich für ihren Aufwand am Wochenende belohnt haben, auch mal wieder 3 Punkte geholt haben. Und jetzt, weil die Pokalrunde schon durch ist, Hertha Juwel, Talent, Kenneth Eichhorn, jetzt jüngster Pokaltorschütze, wo ich echt sehr gespannt bin, wer da der Hertha ein unmoralisches Angebot unterbreiten wird, auch wenn er noch einen langfristigen Vertrag hat. Der wird nicht lange mehr bei der Hertha spielen, gehe ich ganz stark von aus. So, was haben wir dann noch auf der Uhr? Finale steht
morgen an. WM-Auslosung.
Die WM-Auslosung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Donald Trump wird, so wie es aussieht, auf jeden Fall vor Ort sein. ob er eine tragende Rolle einnehmen wird bei der.
An welchen der Tagen? Weil ich glaube, es ist ja auf 2 Tage wieder aufgeteilt, oder? Seit neuestem.
Also ich habe das jetzt gerade hier nur mal überflogen. Am Freitag 18 Uhr ist die Auslosung.
Ja, und am Samstag ist dann die Zuordnung zu den Stadien bzw. so, Spielorten.
Okay. Weil bei dem Tag 1, da wurde extra sogar von Las Vegas nach Washington verlegt, ins John F. Kennedy Center, damit Trump nur 2 Kilometer Anreise hat. Unter anderem moderiert wird die Veranstaltung von Heidi Klum und Kevin Hart. Und was haben wir noch Cooles? Schauspieler Kevin Hart und Show-Acts sind Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People. Also da wird ganz dick aufgefahren.
Die magst du doch so gern, die Village People, oder?
Ja, du. Hör mal. Musikgeschmäcker
sind verschieden. Poster im Zimmer hängen.
So, wir sind in Topf 1. Ich habe uns mal eine Gruppe rausgesucht. Jungs, wir nehmen aus Topf 2, damit es richtig schön spannend wird, nehmen wir die Kroaten mit rein. Das sind immer heiße Duelle. Und aus Topf 3 würde ich sagen, nehmen wir, Herr Fabi, was nehmen wir? Panama, Saudi-Arabien?
Ich habe keine Ahnung, wer überhaupt in dem Topf drin ist.
Ah, okay. Nee, dann lassen wir uns einfach überraschen, was da passiert. Aber am Samstagabend haben wir auf jeden Fall, müssen wir Thomas Müller noch die Daumen drücken, der das Finale gegen Messi spielt, wenn er denn spielen kann. Thomas Müller ist ja momentan noch ein bisschen angeschlagen. 8:30, gute Anschlusszeit. Hat einer von euch eventuell Apple
Plus? Ich habe Apple TV Plus.
Ach was.
Da das ist auch doch das günstigste Abo von allen, die du haben kannst im Übrigen.
Kann man das einmal im Monat quasi
du kannst es doch sogar, wenn du es noch nicht hattest, kannst es auch testen kostenlos.
Ist das so?
Ja. 3 Monate, glaube ich sogar.
Ja, sehr schön. Das hört sich ja schon mal sehr, sehr
gut an. Aber wenn ich glaube, aber für die MLS musst du einen extra Pass abschließen. Ne?
Weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich konnte mal die MLS anschauen. Lass mich mal nachgucken. Was ich dir in der Zwischenzeit nur empfehlen kann, wenn du dieses Abo hast, dann kommst du nicht dran vorbei.
An Ted Lasso.
Ted Lasso. Das ist absolute Weltklasse. Ja. Kann man danach suchen, Sport?
Dann werde ich noch mein x-tes Abo abschließen und das Spiel dann noch.
Das ist ja umsonst erstmal, also das tut ja nicht weh.
Schnell dann kündigen wieder.
Ich glaube, Sören hat recht. Ich glaube, du brauchst den Pass.
Ja. Komm, Sören, in der Zeit, wo Fabi gerade noch nachguckt, fliegen wir einmal über den kommenden Spieltag. Dann haben wir es nämlich die Stunde fast voll. Ich würde sagen, Freitagabend Heimspiel Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher ja nach dem Pokal aus. Geht es da wieder bergab oder Mainz? Können den positiven...
Nein? Mainz? Nein, das wird ein Auswärtssieg für die Gladbacher werden. Ich glaube, dass sich die Krise in Mainz jetzt auch nach der Entlassung noch mal ein bisschen verschärfen wird.
Okay. Was machen die Augsburger zu Hause jetzt mit neuem Trainer gegen Leverkusen?
Ähnlich, deutlicher Auswärtssieg für Bayern 04.
Okay, dann mache ich bei dir noch ein drittes Spiel, Sören. Heidenheim-Freiburg.
Oh, ja. Heidenheim gewinnt 2:1.
Okay, und jetzt springe ich mal zum Fabi rüber. Fabi, Samstagabend Topspiel ist diesmal Leipzig gegen Frankfurt.
3:1.
Gut, und am Nachmittag der Gipfel im Süden, der VfB gegen die Bayern. Wird bestimmt auch ein richtig interessantes, gutes Spiel werden.
1:2.
Gehst du noch mit dem Auswärtssieg? Fabi, die Kölner gegen Pauli, da können sie, glaube ich, ganz dicke Big Points einfahren, wenn sie das Spiel gewinnen.
Nee, ich glaube, das gibt eine Überraschung und ich sage 1:3.
1:3, okay. Ja, und dann haben wir das Spiel im Norden, Sören, worauf alle hingefiebert haben. Der HSV empfängt die Bremer.
0:0. Unentschieden, würde ich tatsächlich sagen. Torreich ist unentschieden.
Torreich ist unentschieden. Dann nehme ich mir das letzte Spiel an dem Sonntag dann raus. Die Dortmunder kommen nicht über ein 2:2 unentschieden gegen die TSG Hoffenheim hinaus.
Also da halte ich dagegen und sage, es wird ein 5:1
Sie bitte? Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn die TSG da sich wirklich gut verkauft und einen Punkt in Dortmund holt, geht das dieses Jahr safe. Spieltag 13 können da so aufschreiben, auf jeden Fall mit dem internationalen Geschäft für die TSG am Ende der Saison aus.
Liegt das Hoffenheim-Trikot schon unter Weihnachtsbaum?
Das ist quasi schon auf dem Weg zu mir, richtig, genau. Genau. Gut, Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht. Coole Folge. Und dann hören wir uns. Ich denke mal, wir versuchen es mal wieder an einem Montag hinzubekommen. Auch aufgrund dessen, dass Fabia auf dem Weg dann sein wird nächste Woche zum Weihnachtsmann.
Aber erst am Donnerstag. Also am gerne Donnerstag. Am Mittwoch dann.
Ja, am Mittwoch könnte.
Wir gucken mal. Montag war
Montag. Ja, genau, am Montag dann. Versuchen wir es am Montag dann, Jungs.
Alles klar.
Gut, ein schönes Wochenende.
Schöne Zeit. Danke,
ciao. Tschüss.
Ciao.